Schön, dass wir das singen durften, wenn wir das wirklich von Herzen singen können. Das ist ein hoher Anspruch, den das Lied beschreibt. Und ich hoffe, dass wir das so von Herzen auch singen können, dass wir wie ein Hirsch lechzen nach frischem Wasser, wir nach Jesus, nach seinem Wort lechzen. Das wäre schön. Wir sind im Johannesevangelium. Joel hat das ja schon erwähnt. Wir sind mittlerweile in Kapitel 13 und ihr könnt gerne, wenn ihr eure Bibel dabei habt, aufschlagen, Johannes Kapitel 13. Vielleicht nochmal so zum Einstieg. Ab Kapitel 13 werden uns die letzten Stunden des Herrn Jesus beschrieben, kurz vor seiner Kreuzigung. Bis Kapitel 12, von 1 bis 12, werden 3 Jahre des Lebens des Herrn Jesus beschrieben. Seine Zeichen, seine Wunder, wie er tat, aber auch wie er die Jünger erwählte, wie er mit ihnen unterwegs war. Jetzt wendet sich das Ganze hin zum Kreuz. Der eigentliche Grund, warum Jesus eigentlich in diese Welt gekommen ist, ist zu sterben am Kreuz. Und das wird uns jetzt ab Kapitel 13 bis Kapitel 17 zum Ende, also 18, geht es dann im Garten Gethsemane weiter, wird uns das beschrieben. Jesus verbringt jetzt hier die letzten Stunden seines irdischen Lebens vor dem Kreuz. Und er verbringt diese Zeit mit seinen Jüngern. Es waren zu dem Zeitpunkt in Kapitel 13 noch 12. Judas, der Verräter, nach der Fußwaschung, die wir schon betrachtet hatten, sagt Jesus in Vers 30 oder wird uns gesagt in Vers 30, um da nochmal den Einstieg zu finden, als nun jener den Bissen, also jener war Judas, genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht, heißt es da. Von dem Moment an waren sie noch 11 mit dem Herrn Jesus 12. Judas hat sich jetzt auf den Weg gemacht, um einen Zeitpunkt zu suchen, wo er Jesus verraten konnte. Und wir haben gesagt, dass diese letzten Stunden Jesus besonders nochmal seine Jünger unterweist, ihnen wichtige Lektionen mitgibt, denn er wird sie verlassen. Das werden wir heute auch in unserem Text lesen. Und er gibt ihnen nochmal ganz entscheidende Dinge mit auf dem Weg, wo er zum Kreuz geht und sie es nicht verstehen. Bis zum Schluss eigentlich haben sie es nicht wirklich verstanden, wer Jesus ist und warum er überhaupt in die Welt kam. Wir wollen heute lesen die Verse 31, Johannes 13, 31 bis 38, bis zum Ende des Kapitels. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Lass uns noch mal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns reden möchtest heute Morgen. Zu meinem Herzen reden möchtest, aber auch zu unser aller. Und Herr, da sind so viele wichtige Wahrheiten in deinem Wort heute Morgen. Und wir wollen dich bitten, dass du diese Wahrheiten in unser Herz hineinpflanzt, prägst, uns veränderst und zu dem machst, zu dem du uns gestalten möchtest, nämlich in deinem Sohn. Danke, Herr, dass du so viel Geduld mit uns hast und dass wir jeden Tag neu lernen dürfen, aus deiner Gnade zu leben. Dafür wollen wir dich preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte eigentlich in der Kürze der Zeit heute Morgen drei Punkte herausnehmen aus diesem Text, die eigentlich ziemlich offensichtlich sind, vielleicht der eine Punkt nicht so sehr. Es wird uns heute Morgen gehen von Vers 31 bis Vers 32 um Herrlichkeit. Herrlichkeit, hier wird das Wort mehrmals in zwei Versen beschrieben oder auch gesagt. Herrlichkeit. Das zweite Wort, was wir uns heute betrachten wollen, ist das Wort Liebe. Das kommt von Vers 34. Ich überspringe den Vers 33, das sage ich aber gleich warum. Der passt mich mehr zu dem letzteren Teil. 34 bis 35 werden wir uns das Wort Liebe betrachten. Und das dritte, was vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist, da geht es ja um Simon Petrus, der zu Jesus sagt, Herr, wo gehst du hin? Und ich will dir folgen, ich will sogar mein Leben für dich lassen. Da geht es um das Wort Treue oder Hingabe, Treue. Das wird uns heute Morgen so ein bisschen beschäftigen. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmal einen zentralen Gedanken sozusagen weitergeben. Warum ist es so wichtig, sich mit den Eigenschaften Jesu zu beschäftigen? Was ist sein Ziel? Was war das Ziel Jesu mit seinen Jüngern? Warum verbringt er die letzten Stunden seines Lebens so intensiv nochmal mit seinen Jüngern? Wenn ein Mensch kurz vor dem Tod steht, dann denkt er eigentlich eher an sich und was kommt danach? Oder man hat viele Fragen, man bewegt viele Dinge, versucht Dinge noch zu ordnen. Und Jesus, sehen wir hier, kümmert sich eigentlich nicht um sich selbst, sondern er kümmert sich um seine Jünger. Warum? Das wird uns an vielen Stellen in der Bibel genannt. In Johannes 13, Vers 16 sagt er das auch ganz offen nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Jesus fordert sie heraus oder nimmt sie mit in diesen Prozess, ihm ähnlicher zu werden. Und wir können das auch nachlesen in Lukas 6, 40, da heißt es, der Jünger ist nicht über seinem Meister, sondern wenn der Jünger wird wie sein Meister, dann ist das Ziel erreicht. Das ist der Ruf oder die Berufung, die wir alle haben, die wir Jesus nachfolgen. Jesus möchte uns verändern. Und wer von uns braucht nicht Veränderung? Hand hoch. Ich sehe unheimlich viele Hände hier. Ja? Wir alle brauchen Veränderung. Wir sind noch nicht da angekommen, wo Jesus uns haben will und wir sind definitiv noch nicht in diesen Eigenschaften, wahrscheinlich auch, die wir heute Morgen betrachten werden, noch sind wir noch ganz am Anfang oder sind auf jeden Fall am Lernen. Wollen wir es mal so beschreiben. Und wenn ihr sagt, na ja, das sagt ja Jesus zu seinen Jüngern, damit können wir uns nicht aus der Affäre ziehen, sozusagen in Johannes 17, wo dann das hohe priesterliche Gebet beschrieben wird, wo Jesus das Ganze, was er ihnen sie lehrte in diesen paar Stunden, jetzt nochmal im Gebet sozusagen vor Gott bringt. Er betet für seine Jünger. Da heißt es aber, er betete nicht nur für seine Jünger, sondern er betet auch noch für jemand anders. Und das wird uns gesagt in Johannes 17. Und da heißt es in Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, also für seine Jünger in dem Moment, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wer ist das? Wer wird hier beschrieben? Zum Beispiel wir. Also Jesus hat schon in seinem Gebet uns mit hineingenommen in diesen Auftrag, den er hatte für seine Jünger, aber auch für uns. Wenn wir Jesu nachfolgen, dann hat er hier schon für uns in der Zukunft gebetet, dass durch die Jünger, die dann das Evangelium verkündigen in der Apostelgeschichte, so ist das Evangelium eines Tages hoffentlich auch bei dir angekommen und hat dich erreicht. Also Jesus betet für seine Jünger, aber er betet auch in dem hohepriesterlichen Gebet für dich. Und er betet, dass diese Eigenschaften, diese Kennzeichen, diese Wesenszüge Gottes immer mehr sichtbar werden im Leben der Jünger, aber auch in unserem Leben. Und das wird hier, also er begann sozusagen mit diesem praktischen Beispiel der Fußwaschung, wo er gesagt hat, wer der Größte unter euch sein will, der soll euer Diener sein. Und Jesus lebte ihnen das vor. Er zeigte seine ganze Liebe seinen Jüngern, indem er ihnen die Füße wusch. Und so sollen wir einander dienen, in Demut, in Liebe, untereinander dienen. Das war das Erste, was Jesus den Jüngern beibrachte. Und wir wollen uns jetzt anschauen, diese drei Begriffe, Herrlichkeit, was uns in Vers 31 bis 32 beschrieben wird, dann das Gebot der Liebe, dieses neue Gebot, dass wir einander lieben sollen. Und der dritte, der so ein bisschen versteckt vielleicht ist, aber meines Erachtens doch ein wichtiger Aspekt ist, diese Treue, diese Hingabe, die Petrus in dem Fall mit sehr viel Einsatz uns vermittelt wird hier. Wir wissen, dass Jesus dem kontert, aber wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Wollen wir uns den Begriff Herrlichkeit mal anschauen. Jesus sagt hier, als er nun hinausgegangen war, also Judas ging jetzt aus ihrer Mitte, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Ich finde das gewaltig, was Jesus hier sagt. Das Kreuz steht ja noch vor ihm. Und er sagt, jetzt ist schon die Herrlichkeit offenbar geworden. Das heißt, für Jesus war das schon alles Vergangenheit. Er wusste, was auf ihn zukommt, und er wusste, dass er das auch vollenden wird, mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir wissen im Garten Gethsemane, wie er damit rang, mit dem Willen Gottes. Und er sagte, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. So wissen wir dennoch, dass Jesus hier sagt, das Kreuz und der Tod und alles, was jetzt auf mich zukommt in den nächsten Stunden, dient dazu, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Das ist schon gewaltig. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Hier sehen wir auch sehr schön in diesem Vergleich, weil das einmal wird Jesus durch Gott verherrlicht und Gott durch Jesus verherrlicht. Da sehen wir, dass genau dieser Zielgedanke, den Johannes auf dem Herzen hatte, dass die Menschen erkennen, dass Jesus nicht nur ein Prophet war, nicht nur ein guter Mensch, sondern dass er Gott selbst Mensch geworden war. Und hier sehen wir, dass diese beiden Herrlichkeiten sozusagen sich ergänzen, nicht konkurrieren, sondern ergänzen. Und ich mache das gleich mal in einem Beispiel deutlich. Wenn ich euch die Frage stelle, was spiegelt die Herrlichkeit Gottes größer wider? Ist es die Tatsache, dass Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um zu sterben? Oder ist es die Tatsache, dass Jesus die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat und wurde Mensch und starb am Kreuz? Was spiegelt mehr die Herrlichkeit Gottes wider? Beides für mich. Es ist beides. Auf der einen Seite lässt Gott sein Liebstes, was er hat, los und schickt es in die Welt. Und auf der anderen Seite ist Jesus bereit, seine Herrlichkeit, die er hatte beim Vater, zu verlassen und wurde Mensch, nahm Knechtsgestalt an und starb elendlich am Kreuz. Beides spiegelt die Größe und die Herrlichkeit Gottes wider. Und das finde ich so genial, weil wir sehen wir immer wieder, wie Jesus und Gott in Harmonie miteinander funktionieren und zusammen die Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist das Ziel des Herrn Jesus gewesen. In Johannes 17 lesen wir, auch im hohepriesterlichen Gebet, da sagt er in Vers 4, auch wieder im Blick auf das Kreuz, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Das beinhaltet natürlich sein ganzes Leben, von der Geburt bis zum Kreuz. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun solle. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Hier sehen wir wieder diese zwei Herrlichkeiten, die sich widerspiegeln im Wesen Gottes, aber auch im Wesen des Herrn Jesus. Das ist der erste Begriff Herrlichkeit. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Wie sollen wir damit umgehen, mit dieser Herrlichkeit, die so viel schöner und herrlicher ist als das, was wir uns je vorstellen könnten? Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind und uns reflektieren oder messen an dem, was Gottes Wort und Jesus, wie er uns gezeigt wird in der Bibel, dann müssen wir alle sagen, da ist nicht so viel Herrlichkeit bei uns. Sind wir doch ehrlich. Da sind wir doch alle weit, weit von entfernt, wenn wir sagen könnten, so wie Jesus, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Oh, das würden wir. Wir sagen das zwar, oh Herr, hilf mir, ich möchte deinen Willen tun. Aber dann in der Praxis sieht es oft anders aus. Und ich möchte diesen Begriff Herrlichkeit jetzt nochmal so ein bisschen transportieren. Verherrlichung steckt ja auch drin, Gott zu verherrlichen, Gott groß zu machen. Transportieren in unseren Alltag, in unser Leben, was das vielleicht bedeuten könnte. Und einer dieser Verse, die sehr wichtig sind, weil es ist ja auch, diese Herrlichkeit ist hier bezogen auf Leid, was vor ihm stand. Und in Römer 8 gibt es sehr schöne Verse diesbezüglich. Römer 8, Verse 18 bis 21. Da spricht Paulus davon. Da sagt er, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Hier haben wir unseren Begriff. Die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Wer ist das? Die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Wer sind das? Wer sind das? Wer sind diese Leute? Wir. Unter anderem. Ne? Nicht nur wir, aber es gibt den weltweiten Leib. Aber wir sind damit eingeschlossen. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ist das kompliziert? Er sagt hier, denn ich bin überzeugt, Paulus im Vers 18, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Also es hat ganz viel mit unserem Leben zu tun, diese Herrlichkeit, die Zukunft, die wir haben als Christen, die ewig sein wird, ewig bei Gott, ist im Vergleich zu dem, was wir hier auf Erden vielleicht leiden müssen, auch, weil wir uns zu Jesus bekennen, das beinhaltet das auch, nichts wert. Unser Leben ist wie ein Hauch, sagt Jakobus. Habt ihr schon mal so eine Thermoskanne aufgemacht mit heißem Tee oder heißem Wasser? Und ich denke da oft an den Vers von Jakobus. Wenn ich den aufschraube, dann kommt da so Dampf raus. Und so wird unser Leben beschrieben in Bezug auf Ewigkeit. Ja. Und wir denken manchmal, oh mein Leid, wenn der Herr das wüsste, wie viel ich leiden muss. Dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Paulus hier sagt, ich bin überzeugt, dass die jetzigen Leiden, die wir haben, nicht ins Gewicht fallen für das, was auf uns wartet. Herrlich. Eine Herrlichkeit bei Gott. Und dafür lohnt es sich was? Für diese Zukunft, die uns in Jesus zugesichert ist. Was lohnt sich dann in diesem kurzen Leben, was wir haben? Alles einzusetzen. Alles zu geben. Deine 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahre, die du hast, da lohnt es sich, alles zu geben, weil das, was auf uns wartet, ist das, was herrlich und ewig ist. Und da lohnt es sich, alles zu geben für diese Herrlichkeit, für dieses ewige Leben, was uns in Jesus gegeben worden ist. Das ist, wo wir herausgefordert werden. Und wie sieht das dann ganz praktisch aus? Das ist auch ein Vers, der sehr interessant ist, in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31. Da sagt auch Paulus im Korintherbrief, ob ihr nun esst oder trinkt, das machen wir mindestens 2 bis 3 Mal am Tag, oder? Eigentlich trinken sollten wir mehr. Also ich bin Kamel, ich trinke eigentlich sehr wenig, was nicht so gut ist. Ich sollte eigentlich mehr trinken. Aber das sind so die natürlichen Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, was sollen wir tun? Tut alles zur Ehre Gottes. Dass Gott verherrlicht wird. Indem ich, wie ich meine Pizza esse. Oder eine Tafel Schokolade, nein, lieber ein Riegel. Ne? Schon mal drüber nachgedacht. Wir sollen alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes dienen. Das Essen und Trinken, alles, was ihr tut. Das ist herausfordernd, oder? Darüber mal nachzudenken. Was wir so am Tag alles tun und wie wir es tun, ob wir das zur Ehre Gottes tun, damit er groß wird, damit er verherrlicht wird. Und Paulus drückt das aus im Galaterbrief. Er sagt das folgendermaßen, da geht es ja um Probleme in der Gemeinde in Galatien, in Kapitel 1, Vers 10, da sagt er zu den Galatiern, die zurückgefallen sind in Gesetzlichkeit, die wegkamen von dem Evangelium, und dann sagt er diesbezüglich, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oh, ich könnte jetzt was sagen, was euch gefällt. Und das wäre vielleicht für euch angenehm und für mich auch. Ich würde weniger Probleme haben. Aber er sagt, das ist nicht das Kriterium, ob ich euch jetzt was sage, was euch gefällt, was euch nach den Ohren juckt, sozusagen an anderer Stelle, Timotheus. Sondern ich rede, was ich jetzt rede, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu lieben oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ist krass, oder? Wie oft ertappe ich mich, dass ich menschengefällig rede? Weil es angenehmer ist. Man eckt nicht an, nicht? Man hat eine gut nette Gemeinschaft. Aber Paulus sagt, nee. Ich möchte das, was ich rede, möchte ich in der Verantwortung vor Gott sagen. Was er denkt, ist mir wichtiger, als was die Menschen denken. Und das heißt, Herrlichkeit oder zur Herrlichkeit Gottes leben oder dass Gott groß wird, dass Jesus groß wird, das beinhaltet das alles. Und das sind nur kleine Abschnitte, aber die haben es schon in sich, oder? Die fordern uns schon ganz schön raus. Mich jedenfalls, vielleicht euch nicht. Herrlichkeit. Jesus war darauf bedacht und sein Ziel war es, Gottes Willen zu tun, ihn Gott groß zu machen. Und Gott im Gegenzug macht Jesus groß. Und das führt dazu, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und wie schön wäre das, wenn wir eine Gemeinde wären, wo das der Fall ist. Wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und der nächste Punkt, den wir jetzt betrachten werden, ist die Liebe. In Johannes gehen wir zurück, 13, 34, 35. Ich gucke gerade auf die Uhr. Mann, das ist brutal. Kann jemand die Uhr umdrehen? Das ist schwierig. Gehen wir zurück zum zweiten Begriff. Ich muss ein bisschen sputen. Da heißt es im Vers 34, 35. Habt ihr alle schon vielleicht hoffentlich auch auswendig gelernt? Ich bin ja immer ein Verfechter vom Bibelvers auswendig lernen. Das wäre definitiv ein Vers oder zwei Verse, die ihr alle auswendig lernen solltet. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Ein Vers, den wir, oder jetzt Verse, die wir sehr gut kennen. Hier geht es um die Liebe. Und ich glaube, Herrlichkeit und Liebe und Treue gehören alle zusammen. Sie ergänzen sich. Sie bringen uns dazu, dass die Herrlichkeit Gottes am Ende sichtbar wird, wenn wir einander lieben, wenn wir treu sind. Was wird uns in diesem Vers gesagt? Ist es wirklich ein neues Gebot? Das wissen wir alle. Wie steht es im Alten Testament? Wir sollen was tun? Ja, kommt Leute, ihr seid dran. Ich brauche eine Pause. Ja? Wir sollen Gott lieben von Herzen, Ganzen, Seele, Verstand und Wie geht's weiter? Und unseren Nächsten wie uns selbst. Okay. Also das Gebot der Liebe im Alten Testament ist tief verankert. Wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganz Verstand. Und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Was ist jetzt hier neu in diesem? Guckt mal genau hin. Er sagt hier, ich gebe euch ein neues Gebot. Was war denn daran neu? Zwei wesentliche Dinge. Aha. Also wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Wie hat uns Jesus geliebt? Ohne Bedingung, ohne aufopferungsvoll. Er hat sein Leben gelassen für dich, als du noch sein Feind warst. Der Maßstab dieser Liebe wird sozusagen angehoben, viel höher gesetzt als vorher. Vorher sollten wir einander lieben, wie wir uns lieben. Naja, ja. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Aber jetzt die Menschen so zu lieben, meinen Bruder, meine Schwester so zu lieben, wie Jesus ihn liebt, da wird schon ein bisschen anders. Was war noch neu? Oder was ist noch versteckt neu in diesem Gebot? Nicht nur, dass wir einander lieben sollen, wie Jesus uns geliebt hat. Was ist noch neu? Das wird impliziert sozusagen, oder Jesus, wir sind uns ja alle bewusst, dass diese Art von Liebe, die Jesus hier von uns Jüngern erwartet, von uns Christen erwartet, wir alle nicht können. Und da heißt es dann im ersten Johannes, und es ist sehr interessant, lest man den ersten und zweiten Johannesbrief, das ist der gleiche Autor. Ein paar Jahre später interpretiert er sozusagen das, was er hier erlebt. Und ich glaube, dass Johannes, der Jünger war, den Jesus liebte, dass dieses Ereignis sein Leben total geprägt hat. Und wenn ihr den ersten und zweiten Johannesbrief lest, werdet ihr feststellen, dass das der Tenor dieser beiden Briefe, was ist? Liebe. Liebe zu Gott. Und interessant ist, er sagt dort nicht Liebe zu Jesus. So ist das schon mal aufgefallen, wenn ihr den lest? Er spricht nur von der Liebe Gottes. Vielleicht ist ihm bewusst geworden, dass als Jesus ihm das sagt, beim Abendmahl, dass hier Gott gegenwärtig war. Und dass dieser Jesus Gott ist und mit ihm redete. Ich glaube, das hat sein Leben total in den Griff gekriegt. Und beeindruckt, dass er im Brief ein paar Jahre später dann nur noch hauptsächlich von der Liebe Gottes spricht. Und dass, wenn wir einander lieben, Gott sichtbar wird. Ich habe jetzt keine Zeit, die ganzen Verse, könnt ihr zu Hause, 1. Johannes 4, 10, 11, 1. Johannes 4, 7, 1. Johannesbrief 3, 14, 3, 23, all diese Verse beschreiben die Liebe Gottes, die sichtbar werden soll unter uns. Und dadurch, dass wir das leben, dass wir diese Liebe leben, wird Gott sichtbar unter uns. Wie gewaltig ist das denn? Und ich glaube, dass Johannes das wirklich tief beeindruckt hat. Diese Zeit, die er jetzt noch mit Jesus verbrachte, wo Jesus ihn und auch den anderen Jüngern sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Wenn wir einander lieben, dann wird Jesus sichtbar. Lieben, wissen wir alle, 1. Korinther 13, lest das nach. Sie hofft alles, duldet alles. Glaubt alles. Alles. Da steht immer alles dahinter. Ne? Echt schwer. Und deswegen, das Zweite, was ich denke, was hier impliziert ist sozusagen in dieser Aussage, Jesus wusste genau, dass er die Jünger damit völlig überforderte, heißt es im Römer Kapitel 5, Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was sagt dieser Vers aus? Dass das, was Jesus von uns erwartet, er uns vorher schon gegeben hat. Ja? Haben wir das verstanden? Jesus, wenn du dich Christ nennst, dann ist die Liebe Gottes in deinem Leben ausgegossen durch den Heiligen Geist. Steht hier. Warum funktioniert das dann oft nicht so? Weil wir es einmal nicht realisieren oder nicht verinnerlichen, weil wir es nicht, vielleicht nicht wissen, weil wir denken, wir brauchen eine besondere Erfahrung jetzt noch, um das hervorzubringen. Nein, der Herr Jesus hat uns alles schon gegeben. Es heißt jetzt nur, das umzusetzen, zu leben. Mit Gottes Hilfe, mit seiner Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Und alles Gute, was ihr in mir seht, das ist nicht ich, sondern Christus, der in mir lebt. Galater 2, Vers 20. Ja, das muss natürlich wachsen, aber es ist schon da. Wir müssen es nur kultivieren, wir müssen es nur... Und wisst ihr, das ist ja so, du wirst es nicht lernen, indem du dich in dein Kämmerlein einschließt und versuchst, das irgendwie... Herr, gib mir Liebe. Sondern sage, danke Herr, dass du mir diese Liebe gab. Und die will ich jetzt leben. Geh unter Menschen und lebe diese Liebe. Und je mehr du das tust, desto mehr wächst du in dieser Liebe. Und dazu sind wir in einer Gemeinde, dass wir das lernen. Wie sollen wir die Menschen da draußen lieben, wenn wir nicht mal unsere eigenen Leute lieben können? Oder? Die da draußen sind nicht so nett, nicht so freundlich. Wenn wir es hier nicht schaffen, wie sollen wir dann da draußen die Menschen lieben, die Gott retten will, wenn wir es hier nicht mal schaffen? Versteht ihr? Und das ist das Übungsfeld, in dem wir alle uns bewegen, dass wir lernen zu lieben, den anderen so zu sehen, wie Jesus ihn sieht. All diese Dinge. Und wenn das geschieht, dann wird Gott sichtbar unter uns. Und wer wünscht sich das nicht, dass das geschieht, oder? Dass die Leute, wenn sie hier reinkommen, nicht uns sehen, sondern Jesus sehen. Das wäre herrlich, wenn das geschieht, oder? Sehr wunderbar. Ich komme zum letzten Punkt. Wir haben es gleich geschafft. Ich bin über der Zeit. Sorry. Vers 33 habe ich ausgelassen, wenn wir nochmal zurückgehen. Da sagt mir Jesus etwas sehr Entscheidendes. Das, was er den Juden gesagt hat, dass er gehen wird und sie werden nicht ihn finden. Und sie können nicht dorthin gehen, wo Jesus hingeht. Vers 33. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch euch. Also Jesus bereitet sie vor. Ich werde physisch euch verlassen. Vorher waren sie mit Jesus unterwegs. Sie sahen ihn, sie aßen mit ihm, sie lebten mit ihm. Und jetzt sagt Jesus, ich gehe jetzt irgendwo hin und da könnt ihr nicht mit. Könnt ihr euch ja vorstellen, ne, wie das für die Jünger war. Wie, was? Wie? Es ist doch so schön, mit dir unterwegs zu sein. Da bin ich dich dran. Und jetzt sagst du dir, wir gehen? Ja, wir wussten, Jesus geht zum Kreuz, da konnte niemand mit. Er konnte nur alleine gehen, diesen Weg. Niemand anders konnte diesen Weg gehen. Und im Zusammenhang dieses Kontextes, dass er sie vorbereitet, dass er jetzt gehen wird, physisch, er wird natürlich noch 40 Tage nach der Auferstehung mit ihnen sein und so weiter. Aber später dann der Heilige Geist, der wird uns dann in Kapitel 14 beschrieben und 16. Da wird dann diese Tatsache ihnen bewusst gemacht, dass Jesus in ihnen, mit ihnen gehen wird, wenn er die Erde verlässt, physisch. Und dann kommt die Reaktion von Simon Petrus, Vers 36. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du jetzt nicht folgen. Du wirst aber später folgen. Das hat jetzt nicht den Kontext des Kreuzes, aber wir werden sehen, Johannes 21 spricht davon. Petrus spricht zu ihm, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und ich finde, ganz ehrlich, ich habe viele Jahre über Petrus so meine, wie soll ich sagen, so ein bisschen negative Gedanken gehabt. Ihr auch? Ich habe immer den Eindruck gehabt, der Petrus, der nimmt den Mund ganz schön voll. Aber ich will euch was sagen. Er war wenigstens jemand, der Klartext redete, und der den Mut hatte, auch wenn er was falsch gesagt hat oder vielleicht sich zu selbst überschätzt hat, er hat ein treues Herz gehabt. Das glaube ich schon. Und ich glaube, als er diesen Satz sagt, ich will mein Leben für dich lassen, das hat er wirklich gemeint. Ohne sich der Konsequenzen und der eigenen Schwachheit vielleicht bewusst zu sein. Aber ich glaube, dass Petrus wirklich jemand war, der treu war. Und wir sehen auch, dass Jesus später ihn immer wieder auch herausfordert. In Johannes 21, als er dann Jesus verleugnet hat dreimal,
Da sehen wir, dass Jesus ihn wiederherstellt.
Und er stellt ihm diese Frage, hast du mich lieb? Und dann, nachdem er diese drei Fragen beantwortet hat und Jesus sich auf sein Niveau herunterbegibt, sagt er jedes Mal, weide meine Schafe. Wie genial ist das denn? Hier haben wir jemanden, der gerade Jesus verleugnet hat und gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Und Jesus stellt ihn wieder her und sagt, du, ich habe einen Job für dich. Und dann sagt er etwas sehr Entscheidendes im Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Das ist so ein bisschen das Wesen des Petrus gewesen. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und ich finde das genial. Ich glaube, dass Jesus in Petrus etwas gesehen hat, was wir vielleicht nicht gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Und etwas, was ganz stark ist, und damit schließe ich jetzt mit dem Gedanken, in Lukas Kapitel 22 berichtet Jesus das auch nochmal in Beziehung mit Petrus, also mit diesem Ereignis. In Kapitel 22 von Lukas, Vers 31, hört mal genau hin. Es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie langsam lesen und öfter wiederholen den Vers, weil dann werden Dinge deutlich. Und ich finde hier in diesem Text, den wir jetzt lesen, da steht etwas sehr Geniales, etwas Großartiges drin, was wir manchmal vielleicht überlesen. Und da heißt es nämlich, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und jetzt wird es persönlich. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das sagt er kurz und es geht ja weiter. Und wenn du einst umgekehrt bist, wie genial ist das denn? Das Ereignis steht ja noch vor ihm. Er sagt schon, wenn du zurückkommst, Jesus wusste das. So stärke deine Brüder. Und dann sagt er in Vers 33, er aber sprach zum Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet hast. Boah, das ist so genial, oder? Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird und er betet schon vorher für ihn und weiß, dass wenn er eines Tages umgekehrt ist, er die Brüder stärken wird. Das ist so genial. Und ich finde, das kennzeichnet diesen Mann aus. Und wir wissen, dass Petrus, nachdem dann Pfingsten war und er für die Verantwortung für die Gemeinde in Jerusalem hatte, er war der Oberhirte sozusagen, oder Unterhirte unter dem Oberhirten, wenn man so will, aber er hatte eine große Verantwortung. Und am Ende seines Lebens heißt es von der Tradition her, dass er gekreuzigt worden ist, aber er wollte nicht so sterben, wie Jesus starb, sondern er hat sich umgekehrt mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen, weil er sagte, ich bin es nicht wert, so zu sterben wie Jesus. Wenn das stimmt, wir wissen es nicht, aber so sagt es die Tradition oder die Überlieferung, sagen wir mal. Und das spiegelt schon, ne? Eine Treue wieder, eine Hingabe wieder, ein Bereitsein zu leiden für diesen Jesus, obwohl er immer wieder auch versagte. Aber wir sind in guter Gesellschaft, oder? Wir kennen das ja genauso. Wir sagen zum Herrn, heute, boah, ich bin so richtig gut drauf. Heute kannst du mit mir rechnen. Ich bin für dich da. Und dann gehen wir raus und boom, liegen wir auf der Nase. Hat nicht lange gehalten, oder? Und dann zu wissen, dass Jesus all unsere Schwachheiten kennt und sogar für uns betet und weiß, dass ja auch mit all unserem Versagen, wir können immer wieder zu Jesus kommen und Vergebung erfahren. Und Jesus weiß das und er bietet es uns an. Und er sagt, auch diese Erfahrungen dienen dazu, dass wir am Ende anderen helfen können, sie zu stärken, ihnen zu helfen auf dem Weg mit Jesus. Und das ist so genial, oder? Es ist so genial und so schön und so herrlich. Damit muss ich jetzt echt schließen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese mutmachenden Worte und danke, Herr Jesus, dass du uns vorangegangen bist, dass du unser Vorrenner bist, uns vorangegangen bist in all dem, was das Leben in der Beziehung mit Gott, mit deinem Vater ausmachte. Und danke, dass du so viel Geduld hast und danke, dass wir lernen dürfen, deine Herrlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen, dass du groß wirst und nicht wir selbst, dass deine Liebe unter uns sichtbar wird, ganz praktisch. Und dass wir lernen, dir treu nachzufolgen, mit all den Konsequenzen, die das beinhaltet. Schenke du dazu Gnade, in Jesu Namen. Amen.